herzlich willkommen alle zusammen zur ersten Relay Bitcoin Session. Wir haben hier einen mega coolen Gast bei uns, Pascal Hügli, der Wirtschaftsjournalist, der seit Jahren über Bitcoin und ähnliche Themen schreibt. Freut mich mega, dass du heute hier bist. Du wirst dich sicher kurz noch vorstellen. Wir haben einige mega spannende Fragen für dich aus Answer the Public, also aus allen Google und so weiter, Suchanfragen und natürlich auch aus unserer Community, Twitter und alle anderen Social Media. Wir werden diese Fragen stellen, aber die wichtigste Frage kommt sicher zuerst, die wir rausgenommen haben. Also ihr seht, wir nehmen die Community sehr ernst. Und eine wichtige Frage war, ist ein Foto mit Photoshop bearbeitet?
Gute Frage. Nein, ist es nicht. Es ist sicher mit einem anderen Filter irgendwie bearbeitet, mit einem anderen Programm. Ich mache das teilweise nicht selber, nicht weil ich irgendwie eine Sekretärin hätte und irgendwie diese in Bitcoin so bezahlen könnte. Nein, es ist meine Frau, die teilweise mir hilft bei solchen Dingen. Ich bin schon eher bei den intellektuellen, theoretischen Schreiberlingen Sachen zu Hause und sie macht ein bisschen diese Dinge, aber ich glaube, mit Photoshop ist es nicht bearbeitet.
Okay, ich glaube, da hast du eine sehr gute Assistentin, also ich finde, das Bild sieht mega gut aus, aber nein, ernsthaft. Okay. Wer genau bist du? Kannst du kurz erklären, was du machst und vor allem, warum du dich eben auch beruflich, aber auch privat so sehr mit Bitcoin beschäftigst?
Ja, also du hast gerade gesagt, also mein Name ist Pascal Hügli. Ich arbeite wirklich oder habe jetzt sehr lange immer als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Ja, der Journalismus hat mich schon immer interessiert, weil man vielschichtig interessiert sein muss und auch immer wieder mit den unterschiedlichsten Dingen zu tun hat. Und ja, auf Bitcoin bin ich gestoßen während meiner Uni-Zeit in Zürich. Und habe das sehr spannend gefunden. Ich war schon eben immer auch daran interessiert, bei alternativen, Themen irgendwie Fuß zu fassen.
Und wann war das so?
Das war vielleicht 2014, okay. Genau. Und ich habe mich wirklich dann intensiver mit dem Ganzen auseinanderzusetzen begonnen, eben vor allem auf theoretischer Ebene, weil es mich einfach wirklich auch intellektuell stimuliert hat. Ich fand das sehr spannend. Und ever since habe ich mich dann eben, wie man so sagt, tief in dieses Rabbit Hole hineingefallen und mich deswegen mit dem Thema beschäftigt. Und der Grund, weshalb, ist einfach, dass ich gemerkt habe, hier entsteht eine neuartige Welt, die auch von der Welt, die wir sie kennen, sich in vielerlei Aspekten unterscheidet. Also eben auch intellektuell, da wird wieder ganz anders gedacht. Das scheint mir auch, da werden Themen angedacht, die sonst nicht mehr diskutiert werden. Es ist eine ziemlich offene Community, abgesehen von ein paar Bitcoin Maxis, aber ansonsten finde ich wirklich cool, wie das alles so stimulierend ist und man will einfach neue Sachen entdecken oder gräbt eben auch alte Sachen aus, um vielleicht die Welt von heute besser zu verstehen. Und das finde ich schon sehr spannend an Bitcoin.
Ja, es werden grundsätzliche Themen des Finanzsystems heute, die bisher einfach akzeptiert wurden, werden wieder neu hinterfragt. Und das ist ja mega das Spannende. Was ist denn für dich persönlich so der wahre Wert von Bitcoin? Warum ist Bitcoin gekommen, um zu bleiben?
Ja, ich glaube eben, der wahre Wert ist sicher etwas sehr Subjektives und bei Wert muss man ja immer auch vom Preis unterscheiden, also dass man, das ist das eine, aber der Wert für mich persönlich ist einfach das, ich glaube, es ist eine neue Entdeckung eine Lösung für ein Problem, das wirklich über Jahrhunderte nicht beantwortet war, eben dieses Double-Spend-Problem im Digitalen, dass jemand wirklich eigentlich sozusagen Peer-to-Peer-Geld und Werte dann untereinander herumschicken kann. Das, glaube ich, ist sehr revolutionär. Haben wir heute eben, glaube ich, auch als Gesellschaft noch nicht ganz verstanden, in welche Richtung das geht, dass das wahrscheinlich wirklich, ich habe ja auch ein Buch zum Thema geschrieben und dort vergleiche ich es schon mit Situationen, wie wir sie hatten während der Reformation oder einfach wirklich große einschneidende geschichtliche Ereignisse, wo sich die Welt dann über die nächsten Hunderten von Jahren sehr stark verändert hat. Und das, glaube ich, ist auch hier mit Bitcoin der Fall und eben, dass wir diese Deinstitutionalisierung von Geld haben. Also eben Geld und Staat wird eigentlich getrennt. Internet war ein bisschen das Gleiche in Bezug auf Kommunikation und Medien. Und hier haben wir das jetzt in Geld, oder? Und das, glaube ich, ist spannend. Führt natürlich auch zu Vorbehalten aus der traditionellen Welt, eben auch von demjenigen, der heute der Geldmonopolist ist, also staatliche Kreise. Aber ich glaube, es ist sehr spannend und wird deswegen noch einiges bringen, ja.
Also hast du das Gefühl, dass eine große Umschichtung auch stattfindet von eben Wert von dem alten Finanzsystem zu jetzt in diesem dezentralen Bitcoin-System und deshalb auch der Preis in die Höhe gehen könnte als Konsequenz?
Ja, sicher teils. Also eben, es ist sicher nicht diese Straight Line, von denen immer alle sprechen. Also es gibt natürlich Ups und Downs, oder? Weil die Leute entdecken Sachen und dann merken sie, oh, das Bitcoin-System ist vielleicht noch nicht so weit, wie es eigentlich sein sollte. Man erlebt Enttäuschungen und dann verkauft man wieder alles, oder? Und deswegen sehen wir bei Bitcoin diese Preisschwanken. Aber ich denke schon, dass längerfristig, eben wenn ich mir auch die traditionelle Welt betrachte, wo wir einfach Probleme haben, es ist einfach logisch nicht, dass ich die traditionelle Welt irgendwie verteufeln möchte, aber einfach eben, das ist menschlich, wir haben Probleme, wir stoßen irgendwo an und ich glaube, da sind wir mit unserem traditionellen System, wir sehen es eben in Bezug auf Zentralbanken, die heute ja eine Marktmacht haben, die sie noch nie hatten und in diesem Sinne alle Finanzakteure lauschen immer den den Minutes oder einfach die Veranstaltung, die Zentralbank veranstaltet, eben, dass man da reinhört, was wird die Zentralbank als nächstes sagen, dass man merkt, diese Macht oder die ist zu stark konzentriert und das führt zu Problemen, immer wenn man Konzentration von Macht sieht, oder dass wir da anstoßen und deswegen natürlich Leute auf Entdeckungssuche gehen nach neuen Dingen und eben vielleicht auf Bitcoin und andere Sachen stoßen werden und deswegen eigentlich in diese neue Welt abwandern werden und darum dann wahrscheinlich auch der Preis natürlich längerfristig reagieren muss.
Ja, spannend. Eine Frage in diesem Zusammenhang, das von auf Google eben sehr viel gesucht wird, danach nach Antworten gesucht wird, ist, was ist eben genau der Unterschied von Bitcoin zum traditionellen Finanzsystem?
Ja, da gibt es natürlich einige Unterschiede. Also die wichtigste sind, meiner Meinung nach, es ist eine Alternative. Es ist eben anders konstruiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Geld als auch etwas sieht, das heute von Zentralbank geschaffen ist, und das ist ein Gremium, das eigentlich festlegt, welche Geldpolitik dann diese Fiat-Währung, wie man es heute sagt, eigentlich verfolgt, dann ist das bei Bitcoin anders. Dann sind es da eigentlich Computer, sogenannte Full Nodes, oder die dann auch Transaktionen validieren. Und die sorgen dafür, dass eigentlich die Bitcoin-Protokoll-Regeln durchgesetzt werden. Also Bitcoin ist eigentlich nur ein Protokoll, das definiert, was Geld sein soll und wie es funktionieren soll. Und das wird eben von Computer und am Ende des Tages eigentlich von Mathematik und Kryptographie durchgesetzt, oder? Und es sind weniger Leute, die da in einem Gremium sitzen und da immer wieder aufs Neue entscheiden, in welche Richtung gehen wir jetzt, was ist die Inflation, sondern bei Bitcoin ist es auch ziemlich stark, also in diesem Sinne limitiert, oder? Auf 21 Millionen, 2041 ist dann einmal Schluss, dann wird nichts mehr Neues geschaffen. Also ist es eher ein deflationäres System, während wir heute in unserer Welt eher von inflationären Systemen sprechen und einfach, wo immer wieder neues Geld geschaffen werden muss. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir, hier ist ein fundamentaler Unterschied, wie man ein Finanzsystem eben bauen kann. Und es geht dann eben auch noch weiter. Also Bitcoin unterscheidet sich auch insofern vom traditionellen System, dass in Bitcoin ist immer noch KYC-less Halten von Bitcoin oder Kaufen von Bitcoin eine Möglichkeit. Solche Sachen sind ja im Traditionellen nicht mehr möglich. Da geht es ja immer in die Richtung Financial Control oder und Financial Freedom ist da nicht mehr so hoch im Kurs und da wiederum versucht Bitcoin auch ein Gegenpol zu sein, was ich für interessant halte. Oder ja.
Ein wichtiger Teil, eben, das, was du angesprochen hast, dieses programmierten Systems, as opposed to dieses System, wo einfach ein Gremium immer entscheidet, wie viel Inflation gibt, das ist eben das Halving oder Halvening. Mhm. Und da wird sehr viel auf Google auch danach gesucht, was ist das Halvening genau. Kannst du das kurz beschreiben, was ist das Halvening und was hat das für Auswirkungen?
Das Halvening ist einfach eben die Halbierung. Was wird da halbiert? Nicht etwa der Bitcoin-Kurs oder so, sondern eigentlich das Angebot an neu geschaffenen Bitcoin, die hinzukommen, weil eben auch das Bitcoin-System natürlich irgendwie seine Coins verteilen muss. Und der Gründer, der Satoshi Nakamoto, dieses Pseudonym, hat das so gesagt, wir werden alle 4 Jahre, werden diesen Supply, dieses Neuangebot an neuen Bitcoin eigentlich halbieren. Oder das hat angefangen bei 50 Bitcoins, die all 10 Minuten eigentlich ausgegeben werden. Dann wurde das in 4 Jahren dann irgendwie 2012, glaube ich, halbiert, eben auf 25 und dann 2016 auf 12,5 und jetzt gerade im Mai dieses Jahres haben wir gesehen, wurde es auf 6,25 reduziert. Oder du hast wirklich diese Halbierung alle vier Jahre vom Bitcoin-Supply, das heißt immer weniger neu geschaffene Bitcoin werden pro 10 Minuten noch produziert und das hat dann eben diese man kann sagen, deflationären Tendenzen, dass eigentlich ein größer, wenn die Nachfrage gleich bleibt und das Angebot ja sinkt, dann trifft eine höhere Nachfrage auf ein kleineres Angebot und dann hat man diese wahrscheinlich eben, das muss ich dann im Preis irgendwie äußern. Und das ist eigentlich programmiert so in den Code hinein. Mhm. Und deswegen kann man hier von einem Halfening sprechen, ja, das so alle vier Jahre stattfindet. Okay.
Und das geht ja dann eigentlich bis in ein Extrem. Also kannst du vielleicht kurz beleuchten, ist Bitcoin nachhaltig jetzt im Sinne von eben diesem System? Kann dieses System hunderte von Jahren oder unendlich lang weitergehen? Aber auch nachhaltig im Sinne von ökologisch. Es gibt ja viele Leute, die immer sagen, ja, Bitcoin ist mega unökologisch, mega schlecht für die Umwelt und so weiter. Ist Bitcoin nachhaltig?
Ja, vielleicht zum ersten Aspekt, das ist ganz spannend, das ist eine intensive Diskussion auch in der Bitcoin-Community drin. Also eben, wenn man sich überlegt, da werden ja diese Block Rewards, wie man das nennt, also das neu geschaffene Bitcoin-Angebot, das reduziert sich ja. Und man muss heute verstehen, die Miner, das ist nochmal so eine Entität, die da drin ist bei Bitcoin, die halten eigentlich die Bitcoin-Blockchain am Laufen, diese Verkettung von Transaktionen und werden für das mit neuen Bitcoins belohnt. Und wenn diese Belohnung natürlich immer wie mehr abnimmt, ist so ein bisschen die Frage, wie werden sich die Bitcoin-Miner in Zukunft finanzieren? Und der andere Aspekt ist eben, dass sie eigentlich von Transaktionsgebühren auch leben. Und jetzt ist natürlich so die Überlegung, wenn die Block Subsidy, also eben diese Belohnung für das, dass sie die Blockchain aufrecht erhalten als dezentralisierte Buchhalter, wenn diese abnimmt, dann müssen die Transaktionsgebühren eigentlich in die Bresche springen, also müssen die hochgehen. Und jetzt kann man einfach über das spekulieren, wo geht das hin, oder? Und ja, also ich bin da sicher auch, habe da meine Fragezeichen. Es ist wirklich ein Research-Topic, das man, glaube ich, noch erforschen muss. Aber ich sehe auch ganz klar, dass es funktionieren kann, dass die Bitcoin-Blockchain irgendwann in ein paar Jahren zu einer wirklich einer Kette wird, einer Blockchain, die irgendwie eben ein Single Point of Truth ist, wo dann verschiedene Companies irgendwie damit interagieren werden, auf verschiedenste Arten und Weisen, nicht nur vielleicht direkt mit Geld zu tun oder einfach auch irgendwie Identitäten abzulegen oder andere Dinge, weil diese Bitcoin-Blockchain so nicht manipulierbar ist, dass das natürlich dann zu Transaktionsgebühren führt und irgendwann kann man natürlich das immer aufrechterhalten. Und ja, also ich sehe da sicher eine Nachhaltigkeit, die kann gegeben sein, aber muss nicht. Also das ist einfach eben, Bitcoin ist nach wie vor ein Experiment und wird es wahrscheinlich auch immer sein, aber eben ein sehr spannendes, ja. Mhm. Und zur Nachhaltigkeit bezüglich Energieverbrauch, ja, das ist auch so eine Diskussion, die habe ich in meinem Buch sehr intensiv mich damit befasst, weil eben es ist auch da nicht so schwarz-weiß, oder? Bitcoin ist wirklich spannend, dass du eigentlich auch ein Asset hast, dass du eben eigentlich sozusagen online schürfen kannst, oder? Und du kannst, man sieht da in der Bitcoin-Entwicklung auch, dass die Miner, die sind sehr kompetitiv, die gehen häufig dorthin, wo beispielsweise irgendwie Hydropower, also durch Wasserkraft irgendwie
Geld. Beispiel Island.
Oder? Genau, Island oder in China auch, das ist auch viel Wasserkraft, und Sichuan, das ist eine Provinz da, oder? Und da gibt es natürlich, die haben manchmal Overcapacity an Energie, oder? Die haben so viel Energie, die bringen das gar nicht weg, die müssen das teilweise gratis oder zu negativen Preisen auf den Markt schmeißen, oder? Und verschleusen oder verschwenden somit eigentlich Energieressourcen. Und hier kommen die Bitcoin-Miner und springen auch hier wieder in die Bresche, nehmen diese Energie dankbar an und schleusen sie in ein System ein. Und da kann man eigentlich sagen, da gibt es Argumente und auch Berechnungen, dass Bitcoin-Miner sogar irgendwie grüne Energien eigentlich amortisieren können, schneller. Oder? Also ich glaube, es ist nicht so schwarz-weiß zu sagen, Bitcoin ist einfach nur schlecht, weil man muss sich auch überlegen, diese Energie, die in diese Kette, in diese Bitcoin-Blockchain gesteckt wird, damit wird ein globales Settlement-Network aufrechterhalten, dass man eigentlich mit einer Zentralbank müsste man es vergleichen. Mhm. Und die brauchen heute ja auch. Also eben, es braucht halt einfach alles heute Energie und gerade eine Entdeckung wie Bitcoin, das gibt es nicht gratis. Also das muss man sich immer vorstellen und vor Augen halten, oder?
Du hast dein Buch angesprochen, Bitcoin ignorieren auf eigene Gefahr, heißt es, oder? Und was sind so die Gründe, warum Bitcoin immer noch sehr häufig heutzutage ignoriert wird von einer sehr großen, von einer Mehrheit eigentlich der Bevölkerung? Mhm. Warum wird Bitcoin immer noch ignoriert?
Es gibt tausende von Gründen, aber zwei wichtige sind für mich sicher. Zum einen eben das Wissen, das immer noch extrem fehlt. Also ich habe ja auch viel Interaktion mit Finanzleuten, die sich eigentlich mit finanziellen Dingen auseinandersetzen sollen und die verstehen teilweise Gold und eben, man nennt Bitcoin ja auch das digitale Gold, eben weil es mit diesem Angebotsbeschränkung eigentlich sozusagen konstruiert ist. Und da merkt man einfach, bei Bitcoin, da ist noch kein Wissen vorhanden. Also wenn ich denen teilweise zuhöre und mit denen diskutiere, dann merke ich, da ist noch so viel einfach Unwissen da, die haben das wirklich grundsätzlich nicht verstanden. Teilweise gibt es solche Leute, die sagen, ja, eben die wollen das nicht verstehen, andere merkt man einfach, sie haben sich noch nicht damit befasst, oder? Und dann kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie eben, ja, einfach deswegen irgendwie die Finger davon hält. Und ja, ob es Education, ich meine, ich versuche es auch, wir versuchen es mit solchen Podcasts, Education zu fördern, ob das der springende Punkt sein wird, wo Leute auf Bitcoin kommen, ich weiß es nicht. Ich denke mir eher eben konkrete Fälle, wo du merkst, hey, du stößt irgendwo im konventionellen System an und du brauchst irgendwo Alternativen. Bei mir war das im Buch der Fall, als ich irgendwie einen Grafiker aus Pakistan noch bezahlen wollte. Das ging nicht im konventionellen System. Das Geld kam wieder zurück und dann Bitcoin gebraucht und gemerkt, ah, der Aha-Moment, ja, es funktioniert so, oder? Und das, denke ich mir, könnte in Zukunft auch mehr der Fall sein, wenn die traditionelle Welt hier und da bröckelt, dass man sich dann die Frage stellt, wo ist die Alternative? Und das ist aber eben bei uns in der westlichen Welt heute noch nicht so der Fall. Du musst dich gar nicht mit Bitcoin befassen. Also du hast Revolut, du hast all diese coolen Fintechs, die ja voll super Dinge dir bringen und du musst dich nicht mit Bitcoin befassen. Aber ich könnte mir vorstellen, über die nächsten 5 bis 10 Jahre, dass sich das auch hier im Westen ändert und deswegen besser schon heute sich mit diesem neuen System auseinandersetzen, dass man dann weiß, wo man hin muss, wenn man es dann braucht.
Genau, also dass man Probleme hat und Bitcoin dazu die Lösung ist und das wird dann eigentlich Massentauglichkeit
veröffentlicht. Genau.
Es gibt ja Bitcoin, aber es gibt noch über 5000 andere Kryptowährungen. Sind das alles Lösungen für verschiedene Probleme oder wie siehst du das? Was ist so der Unterschied zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen?
Ja, das ist eine sehr interessante Diskussion und ich meine, ich beschäftige mich wirklich schon lange damit und ich würde sagen, in fast allen Fällen machen die anderen Sachen eigentlich keinen Sinn. Oder einfach, wenn man muss immer aufpassen, wenn irgendeine Kryptowährung kommt und sagt, wir sind schneller als Bitcoin, wir haben bessere schnellere Transaktionsprozesse oder eben wir sind günstiger, das hat immer Trade-offs, muss man sich vorstellen. Aber Bitcoin ist ein System, das muss gebaut werden und Trade-offs sind immer, eben, man muss immer abwägen zwischen, man kann nicht das Fünfer und das Weckli haben, wie wir bei uns hier in der Schweiz sagen. Oder? Also deswegen glaube ich, viele Kryptowährungen, andere gehen irgendwelche Trade-offs ein, die dann aber eigentlich aus Bitcoin keinen Sinn mehr machen, oder weil sie dann irgendwie weniger dezentralisiert sind oder sie geben andere Sachen auf oder und das macht sie dann irgendwie wieder dem konventionellen System ähnlicher und deswegen fragt man sich, braucht man so etwas überhaupt, oder? Und Bitcoin ist natürlich schon in diesem Sinne sehr makellos gebaut, dass man auch Bitcoin wurde entstanden in einem Setting, das so wahrscheinlich einzigartig ist, weil heute eben sind alle Augen auf diese Community gerichtet und Bitcoin ist irgendwie entstanden, als noch niemand darüber nachgedacht hat, oder? Und deswegen konnte sich das auch so entwickeln, wie es sich entwickelt hat, oder? Und da glaube ich eben, muss man wirklich immer vorsichtig sein mit all diesen anderen Dingen. Gleichzeitig würde ich aber eben sagen, es ist wahrscheinlich schon noch mehr, oder? Weil Bitcoin hat eben auch seine eigenen Trade-offs, das kann heute auch nicht alles und vielleicht ist, ich würde behaupten, diese Welt ist wirklich wahrscheinlich für mehr bestimmt, oder? Für noch Größeres und deswegen finde ich es nicht falsch, wenn man mit anderen Sachen probt und die Entwickler versuchen, andere Dinge anzugehen, kann man die Sachen anders lösen, aber eben immer mit dem Gedanken zu wissen, man muss vielleicht andere Sachen aufgeben und deswegen für ein, sag ich mal, neutrales, borderless Global Money sehe ich heute auch noch keinen Contender gegenüber Bitcoin, weil noch nichts gekommen ist, das irgendwie etwas lösen konnte und gleichzeitig so dezentralisiert und censorship resistant ist wie Bitcoin. Also okay, deswegen, also, ja, einfach immer das ist sicher wichtig, dass man das vor Augen behält.
Also Bitcoin wirklich, wirklich immer noch nach wie vor der King, was eben diesen Geld-Use-Case anbelangt, aber auch viele interessante Experimente halt dann einfach mit anderen Kryptowährungen. Also es sind dann vielleicht mehr Experimente von Entwicklern, die Sachen ausprobieren und andere Use-Cases.
Genau, ja. Ja, und eben, also wir haben ja die Frage, wo siehst du Bitcoin in 10 Jahren? Also ich denke, eben Bitcoin wird wahrscheinlich auch für diesen Geld-Use-Case, oder? Also wenn man so sieht, dass das neue globale Neutral, Censorship Resistant, Censorship Resistant, Inflation Prone, all diese Argumente, die da kommen, wird Bitcoin wahrscheinlich, dass da ist der Platz, diesen Platz ist Bitcoin nicht mehr zu nehmen. Außer wir sehen vielleicht in 20, 30 Jahren, dass diese Issuance Policy, die wir besprochen haben, nicht aufgeht oder dass die Transaktionsgebühren zu tief sind, aber die Block Rewards fallen weg und die meinen, es ist nicht mehr profitabel und dann verliert Bitcoin auch an Security, weil die Miner auf eine andere Chain switchen und dann ist das System als solches nicht mehr sinnvoll. Wenn das passiert, könnte vielleicht irgendwie eine andere Kryptowährung an diese Stelle kommen, aber dann, die hätte dann natürlich auch wieder ihre Trade-offs, weil eben die ist natürlich dann, für die war vielleicht pre-mined oder die war irgendwie zu Beginn in den Händen irgendwelcher VCs und das hat dann natürlich auch wieder einen Beigeschmack und deswegen, also ist meine Hoffnung schon, dass Bitcoin eigentlich überlebt, oder? Und dass es auch ökonomisch in 10, 20 Jahren wird, also funktionieren wird und dann, wenn das wirklich der Fall ist, dann glaube ich, ist Bitcoin für so mehr noch bestimmt, weil man ja auch Bitcoin eigentlich modular skalieren kann. Man kann Smart Contracts und andere Dinge, Anonymity und diese Sachen kann man auf weiteren Layer dann irgendwie an Bitcoin anbinden und das passiert heute auch schon. Ich glaube, es ist einfach dieser lange modulare Skalierungsweg und wenn das kommt, werden dann andere Altcoins auch wieder schnell mal obsolet. Oder? Und deswegen sehe ich Bitcoin schon eigentlich als dieses wachsende Finanzsystem, das wahrscheinlich eben zu einer echten Alternative werden wird gegenüber unserem traditionellen. Gleichzeitig denke ich auch, in 10 Jahren wird Bitcoin auch immer noch im traditionellen drin sein. Das traditionelle System wird für mich nicht verschwinden. Ich glaube nicht, dass Bitcoin alles andere obsolet macht, oder? Ja. Du wirst also auch Bitcoin irgendwie bei irgendwelchen Banken haben und die werden es dann wieder verwahren und da hast du nicht deine eigenen Keys, oder? Aber so tickt der Mensch. Also auch da, Bitcoin wird in beiden Welten irgendwie zu Hause sein, in seiner eigenen, aber auch in der traditionellen, oder? Aber ich glaube, das stärkt das System grosso modo nur noch mehr, oder?
Absolut, okay, ja, sehr gut. Beantwortet schon, wo du als Pascal Hügli den Bitcoin siehst in 10 Jahren. Was sind denn Gründe, vielleicht noch als abschließende Frage, was sind so Gründe, die du eben dann, Gründe, warum Bitcoin eine gute Idee ist zu kaufen, warum sollten Leute heute Bitcoin kaufen oder sollten sie nicht, oder das ist natürlich kein Financial Advice, aber einfach so, was gibt es für Gründe, Bitcoin zu kaufen?
Ja, also einer der wichtigsten Gründe ist für mich einfach auch wieder mal fundamental, vielleicht philosophisch Argument irgendwie, also einfach du als Mensch, du weißt nicht, was die Zukunft bringt, oder? Also du bist immer mit Ungewissenheit in diesem Sinne konfrontiert, oder? Und deswegen macht es doch nur Sinn, put your eggs in different baskets, oder? Mhm. Also in diesem Sinne sage ich auch meine Mutter und diesen Leuten hier vor Ort. Also es gibt natürlich eben Leute, die in Venezuela oder in Syrien wohnen und für die ist es dann viel schon relevanter, weil deren Fiat-Währung inflationiert, die müssen irgendwie, das Bitcoin teils stabiler, oder? Aber eben Leuten, die hier in der westlichen Welt leben, sage ich teilweise auch, hey, du bist eben meine Mutter, du hast deinen ganzen Lohn in Schweizer Franken, deine Pensionskassen ist in Schweizer Franken teilweise investiert, du hast ein riesen Klumpenrisiko, oder? Du weißt nicht, was mit den Schweizer Franken in 10, 15, 30 Jahren passiert, eben im Hinsicht auf diese ganze Zentralbankpolitik, die ja weltweit geführt wird und von der viele immer, wie mehr sagen, das ist nicht nachhaltig, oder? Und deswegen, hey, ist doch das ein guter Grund zu sagen, ich diversifiziere in eine neue Anlageklasse, in ein neues Ding, in Bitcoin hinein, vor allem in Bitcoin, weil es sich bis jetzt am meisten bewährt hat, oder? Von den anderen Sachen lasse ich einfach mal die Finger davon, oder? Und ich lerne schrittweise, aber ich bin investiert, weil ich einfach nicht weiß, wo geht die Welt hin. Also es gibt schon so Überlegungen, dass im durchschnittlichen, also einmal im Leben eines jeden Menschen verliert man bis zu 60-70% des ganzen Vermögens, oder? Und das sind wir heute uns nicht mehr gewohnt, weil eben bis jetzt die letzten 30, 40, 50 Jahre ist alles gut gelaufen, aber also frag mal ältere Generation, Deutschland mit Hyperinflation, also diese Dinge sind da teilweise noch in den Köpfen drin und deswegen glaube ich, macht es nur Sinn, irgendwie zu diversifizieren.
Ja, ist schon so eben. Egal, auch wenn wir jetzt in der Schweiz eine sehr stabile Währung haben, ist es halt schon so, dass wenn man sich mal überlegt, wenn man eben dann etwas Geld anhäuft, dann hat man sicher Inflation. Eine gewisse Inflation, da schmilzt das Geld irgendwo durch etwas weg. Dann hat man sicher Bankgebühren, Bankkontoführungsgebühren und so weiter, wo immer noch ein Prozentsatz auch weggeht. Dann hat man jetzt neuerdings Negativzinsen. Also man muss sich schon so etwas überlegen, ja, diversifizieren. Ich kann nicht alles nur in dieser Währung haben, ja, was mir einfach sicher wegschmilzt. Ich
genau.
Muss schon etwas schauen.
Genau, ich würde auch nicht alles in Bitcoin haben. Konzentriert bin ich dann auch wieder nicht. Oder wenn ich jetzt voll daran glaube, es gibt ja Leute, die sind 100% in Bitcoin, aber das ist auch wieder nicht meins, weil eben Bitcoin ist für mich auch ein Experiment, oder? Und ich betrachte es nicht ideologisch, sondern einfach irgendwie eben praktisch und ja, da ist wirklich was extrem Spannendes, das mir eigentlich neue Wahlmöglichkeiten und Optionen schafft, oder? Und deswegen, ja, mit ein paar Prozent eben, das ist bei jedem dann anders, oder wie stark und wie hoch sein Prozentsatz im Bitcoin-Portfolio dann ist, oder?
Ja, und jetzt nimmt es uns natürlich auch, also sind wir natürlich interessiert, wie viel Anteil von deinem Gesamtvermögen hast du denn in Bitcoin, Pascal?
Das ist eine gute Frage. Ich führe da gleich gar nicht so extrem Buch, aber ich würde sagen, es sind wahrscheinlich an die 30-40% sind es schon.
Okay, ja.
Und Fiat-mäßig ist es, weil vor allem, also im Fiat-Wert vor allem dann, weil man eigentlich eben, man hat Bitcoin früh gekauft und das ist dann extrem im Wert gestiegen und dann ist irgendwie natürlich, und dann Rebalancing, also da muss ich mich teilweise selber ein bisschen an der Nase nehmen, das habe ich bis jetzt noch nicht so groß gemacht, weil ich gesagt habe, ich glaube nach wie vor daran, dass Bitcoin noch hochgehen wird, oder? Und deswegen verkaufe ich da nicht allzu viel auf. Man könnte es ja rebalancen, oder?
Mhm. Aber das machst du nicht, kein Rebalancing.
Nein, ich war bis jetzt auch eher dieser Hodler. Ja, weil ich einfach sagte, ich bin kein Trader, die Dinge machen mich dann irgendwo durch auch verrückt, deswegen noch nicht. Ich denke, für professionelle Leute macht das schon Sinn, oder? Auf Bitcoin irgendwie, weil das ist eine neue Welt, das höre ich von Trading, das ist so spannend, da kannst du so viel auch eben, wenn du die richtigen Zeitpunkte erwischt, oder? Und das gelingt gewissen anderen wieder nicht, oder gelingt manchmal, aber eben, das ist schon spannend, aber eben ich für mich, obwohl ich mich damit befasse, sage einfach nein, also ich habe, und deswegen eben glaube ich, ist es mittlerweile bei 30-40%, und ich sage mir aber auch für einen Jungen wie mich, eben wenn jetzt das alles flöten geht, also ich meine, ich habe das ganze Leben vor mir, ich investiere ja vor allem auch in der Bitcoin-Welt, das größte Investment, das sagt Andreas Antonopoulos immer so schön, ein Bitcoin-Evangelist, oder investiere in dein Know-how, in deine Education, in dein Wissen, oder, und dann glaube ich, wenn es Bitcoin eben irgendwie so stark im Wert fallen sollte, ich glaube, dann habe ich wahrscheinlich noch einige Jahre vor mir, dass ich das wieder irgendwie wettmachen kann. Und deswegen gehe ich auch dieses Risiko ein bisschen ein, oder?
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Pascal. Noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal.
Danke, super. Und euch auch, dass ich da hier sein durfte, und viel Erfolg
weiter auf dem Weg. Danke,
danke.